Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie, das verspreche ich Ihnen, sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Schön, dass du wieder dabei bist und dir ganz bewusst Zeit nimmst. Zeit, um innezuhalten und für einen Perspektivenwechsel und Denkanstöße, die dich dabei unterstützen, deine eigene Position und Rolle im Unternehmen zu reflektieren. In meinem Business Snack High Performance Talks spreche ich mit Führungspersönlichkeiten aus HR, Geschäftsleitung und Vorstand, die an der Schnittstelle von Mensch, Organisation und wirtschaftlichem Erfolg wirken. Gemeinsam beleuchten wir, wie High Performance im Arbeitsalltag wirklich gelingt, messbar, nachhaltig und zugleich menschlich. Meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner teilen konkrete Einblicke aus ihrer Praxis, sprechen offen über Herausforderungen und zeigen, welche Strategien sich im Alltag tatsächlich bewährt haben. Heute freue ich mich sehr, Herrn Stefan Borgas bei mir im Podcast zu Gast zu haben. Stefan ist CEO von RHI Magnesita, dem weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Feuerfestprodukten, Systemen und Lösungen. Diese Technologien sind überall dort kritisch, wo industrielle Prozesse bei Temperaturen von über 1200 Grad Celsius stattfinden, etwa in der Stahl-, Zement-, Glas- oder Nichteisenmetallindustrie. Stefan bringt eine außergewöhnliche internationale Führungserfahrung mit. Vor seiner heutigen Aufgabe war er CEO der RHI AG, davor Präsident und CEO von Israel Chemicals, sowie von 2004 bis 2012 CEO der Lonza Gruppe. Seine Karriere begann bei der BASF-Gruppe, wo er verschiedene Managementpositionen innehatte. Er studierte Betriebswirtschaft an der Universität Saarbrücken und absolvierte ein MBA-Programm an der Universität St. Gallen. RHI Magnesita steht für High Performance in einem globalen Industrieumfeld. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeitende, betreibt 76 Produktionsstandorte inklusive Recyclinganlagen, 16 Rohstoffstandorte und mehr als 70 Vertriebsbüros. Durch die vertikale integrierte Wertschöpfungskette von eigenen Rohstoffen bis zu performancebasierten Komplettlösungen kann RHI Magnesita Kunden weltweit begleiten und in anspruchsvollen Hochtemperaturprozessen Verlässlichkeit, Qualität und Effizienz liefern. Ich freue mich auf ein Gespräch, wie man in einem globalen, energieintensiven Industriekonzern High Performance nicht nur fordert, sondern kulturell verankert. Stefan, herzlich willkommen und danke, dass ich bei euch sein darf.
Ja, toll.
Wunderbare schön, Räumlichkeiten. Unglaublich, wenn man sich das Unternehmen anschaut. Ja, es ist schon ein Wahnsinn, wie viele Mitarbeiter ihr habt. Ja, wir haben uns ja kennengelernt bei einer Veranstaltung in Bregenz, ja, hatten leider nicht die Möglichkeit, etwas miteinander zu trinken, aber ich habe dich erlebt auf der Bühne, war sehr begeistert. Komme ich nachher noch dazu, was du da auch gesagt hast, zum Thema einfach tun und nicht zu viel nachdenken.
Ja.
Die erste Frage, die ich an dich habe, was bedeutet High Performance konkret für dich, gerade weil du so viele Konzerne hinter dir hast und Unternehmen?
Um es irgendwie plakativ zu sagen, High Performance heißt High Performance in 2026 ist, glaube ich, anders als High Performance in 1976. Mhm. Aber in 2026 heißt es, glaube ich, plakativ gesagt, gut, flexibel, schnell. Mhm. Was heißt das? Im Unternehmen müssen wir einfach besser sein als unsere Wettbewerber. Konkret, das auszugestalten ist in Indien anders als in USA und in Mexiko anders als in Vietnam. Insofern muss man das schon natürlich konkretisieren, aber plakativ mal gesagt, gut, flexibel und schnell. Das heißt, wir brauchen eine außergewöhnlich gute Leistung, damit wir uns auch in 10, 20, 30 Jahren, also Industrieunternehmen bei unseren Kunden, als der Anbieter positionieren können. Also das ist gut, die hohe Leistung. Wir müssen uns dauernd anpassen, und das ist der Unterschied in 2026 im Vergleich zu 1976, wo die Anpassung viel langsamer möglich war. Das geht jetzt nicht mehr. Wir müssen einfach alle 2-3 Monate viele Dinge neu denken, und das ist flexibel, die Anpassungsfähigkeit und schnell die Geschwindigkeit. Mhm. Denn wir sind eine zusammengerückte, globalisierte Welt, ob einem das nun gefällt oder nicht, aber es ist so. Schon die digitale weltweite Kommunikation hat die Menschheit eng zusammengerückt und deswegen ist alles das, was man an einem Ende der Welt macht, am anderen Ende der Welt ganz schnell auch. Also gut, flexibel, schnell, das ist High-Performance-Culture für mich.
Und welche Rolle müssen da Führungskräfte aus deiner Sicht einnehmen in so einer Zeit? Also ich glaube, dass es ja schon früher begonnen hat als 2026, aber so was müssen Führungskräfte in einer High-Performance wirklich tun, einnehmen auch?
Entgegen dessen, was man sonst so in der modernen belletristischen Management-Beiträgen so liest, glaube ich, ist das ziemlich stabil über die Jahrzehnte oder vielleicht sogar über die Jahrhunderte. Ich glaube, Führungskräfte müssen Entscheidungen herbeiführen. Das ist die wichtigste, vielleicht beste und herausragendste Aufgabe von Führungskräften. Um das zu machen, müssen Führungskräfte die richtigen Leute einsetzen und die Menschen richtig einsetzen. Both ways. Weil das sind zwei Aspekte vom People Management. Der zweite Aspekt von Führungskräften. Der dritte Aspekt ist selber tun. Altmodisch in der Führungslehre sprachen wir immer vom situativen Führungsansatz. Aber was das heißt, ist, dass Mitarbeitende, die neu sind, mehr Unterstützung brauchen, als welche, die eine Rolle schon wirklich routiniert und wirklich gut machen. Mhm. Und je nachdem muss die Führungskraft mehr Zeit verbringen oder kann mehr in den Hintergrund gehen. Also unterstützen, je nach Reife und Bedarf des Teams und der Mitarbeiter, auch der Aufgabe. Und selber Wissensträger sein. Eine Führungskraft, die nur führt, ist in der Regel nicht effizient, weil sie nicht akzeptiert ist, aber auch nicht die Beurteilungskompetenz hat. Und das Wissensträger sein heißt, operativ muss man das Handwerkszeug verstehen, aber hier kann man komplementieren, hier kann man Leute ins Team holen, die viele Sachen besser können als man selber. Aber über den Tellerrand hinausschauen, das ist die Aufgabe, die operative Wissensaufgabe der Führungskraft. Denn das Team arbeitet in dem Zielkonstrukt, das man sich gegeben hat. Die Führungskraft muss aber permanent darüber hinaus denken zumindest, schauen und denken. Und dafür muss man Wissen haben, dafür muss man Dinge aufsaugen, neu lernen, einen ordentlichen Teil seiner Zeit damit zu verbringen, damit man das in das Team hineinbringt, weil das Team es sonst nicht kann.
Ja, oder zumindest initiiert, was da Neues gibt und dort reinbringt. Das muss ich gleich aufgreifen. Du sagst, Führung hat sich somit, verändert sich nicht. Meine Beobachtung ist, dass alle Aspekte, die du sagst, schon immer gegolten haben als Führungskraft. Meine Beobachtung ist nur in Organisationen, es wird jetzt nicht verziehen, wenn man es nicht tut. Wenn es einem Unternehmen gut geht, dann ist es leichter, Dinge, dass keine Entscheidungen getroffen werden, dass sie mehr rauszögern und, und. Und jetzt ist eine Zeit, wo es umso wichtiger wird, eben schnell zu reagieren, Entscheidungen zu treffen und diese Führungskompetenz umso stärker wirksam sein kann, wenn sie gelebt wird.
Also ich glaube, operativ hast du recht, dem würde ich auch zustimmen. Das liegt aber nicht an der Führung oder an der Struktur der Führung oder der Notwendigkeit der Führung, sondern an der Geschwindigkeit der Veränderung um uns herum, die halt im Moment besonders groß ist. Wenn man mal an militärische Führung denkt und in den 30-jährigen Krieg zurückgeht, die Führungskräfte, die sich da nicht schnell angepasst haben, die waren tot und deren Teams auch oder deren Armee oder deren Kampfgruppe oder wie man das nennt. Und in so einer Phase sind wir auch jetzt wieder. Wir sind in einer Phase extrem schneller Veränderung, die zum Teil disruptiv ist und zum Teil unerwartet kommt und deswegen braucht es diese Geschwindigkeit. Aber diese Komponenten, Entscheidungen herbeiführen, Leute richtig einsetzen und die richtigen Leute einsetzen, unterstützen und dieses Meta-Wissen in das Team hineinzubringen, sodass man eben den nächsten Schritt ein bisschen früher sieht als vielleicht die anderen, das sind die gleichen Komponenten.
Ja.
Das ist das, was ich mit stabil meine.
Ja, ja.
Und die Geschwindigkeit ist in der Tat natürlich heute ein ganz anderes Thema.
Ja. Vergleich mit der Armee ist super. Ja, ja. Man stirbt, wenn man nicht schnell genug ist.
Ja, ja, ganz genau. Genau. Und by the way, zur Geschwindigkeit gehört auch Fitness. Mhm. Vielleicht sprechen wir irgendwann später drüber. Das ist heute wichtiger als früher.
Ja. Du meinst geistige Fitness, körperliche Fitness?
Erstmal körperliche Fitness. Geistige Fitness sowieso, das war immer wichtig, aber auch körperliche Fitness.
Ja.
Sonst kannst du nicht mehr so schnell.
Kann ich auch dazu was beitragen. Welche Unternehmenswerte siehst du als entscheidend für eine High-Performance-Culture? Was liebt ihr auch?
Der Business Snack, das Wichtigste.
Offenheit, und die bringt Innovation. Innovation ist nicht für jedes Geschäft wichtig, aber Offenheit als Kulturkomponente, für mich ist Kultur Verhaltenskultur. Welches Verhalten wollen wir haben? So denke ich über Kultur, so würde ich das jetzt auch aus meiner Sicht erklären. Also Offenheit, die bringt Innovation. Bescheidenheit, und zwar als Verhalten im Unternehmen, weil das fördert die Offenheit, wenn man dann zuhört. Und das eliminiert die Politik, die Firmenpolitik, die so toxisch ist. Dritte Komponente, das Team kommt vor dem Einzelnen. Und je höher man in der Führungsebene ist, kommt das Gesamtunternehmen vor den Teilunternehmen. Das fördert die Zusammenarbeit, wenn das Team vor dem Einzelnen kommt. Und das vierte, Kunde im Mittelpunkt. Und das bringt den Wertfokus der Kultur. Das würde ich so sagen, sind die vier Komponenten.
In jedem Podcast, wir haben sie vorab auch besprochen, gehe ich anhand der 8 Säulen vor. Ja. Warum? Weil wir immer wieder Analysen machen in Organisationen und auch merken, dass es hier Lücken gibt in Organisationen. Auch die 8 Säulen sind nicht neu, aber wir sehen sie halt extrem wichtig fürs 21. Jahrhundert, für die Zukunft, ja, diese 8 Säulen. Und wir beobachten schon, dass sich Unternehmen dort auch hinorientieren, ja, weil es einfach die Umgebung auch erfordert, ja, unsere Schnelligkeit, Veränderungsbereitschaft und, oder vom Markt her notwendig ist, auch dorthin sich zu entwickeln. An denen handelte ich mich jetzt vor, sage ich ganz einfach, und schauen wir mal, wie das bei euch läuft oder wie du das ja auch lebst. Ja.
Okay.
Ergebnisorientierung ist eine Säule. Ja. KPIs waren schon immer wichtig, aber welche Rolle spielt die Ergebnisklarheit auch in der täglichen Führungsarbeit? Und wie misst du auch Erfolg abseits der großen KPIs? Ja,
ja, gut, was soll ich jetzt darauf antworten? Welche Rolle spielt die Ergebnisklarheit? Natürlich, das ist das A und O des Unternehmens, und Ergebnis ist der Profit after Tax, der nachher übrig bleibt. Oder eigentlich noch wichtiger, der Cashflow, der Free Cashflow am Ende vom Jahr, mit dem man dann irgendwas machen kann. Das ist eigentlich natürlich das Ergebnis, aber sehr banal. Aber vielleicht kann man sich mit diesem Thema Ergebnisklarheit irgendwie noch ein bisschen anders, vielleicht kann man da irgendwie anders dran gehen. Ergebnisklarheit kriegt man durch Feedbacks. Warum? Weil in dem Feedback redet man über das Ergebnis dessen, was gerade der Mitarbeiter oder das Team oder die ganze Company gemacht hat. Und Feedback ist auch Lob. Feedback ist nicht nur das und das hat nicht funktioniert, sondern auch das und das hat funktioniert, weil oft lernt man aus dem, was funktioniert hat, eigentlich mehr. Mhm. Und man kriegt mehr Dynamik daraus. Also Feedback ist, glaube ich, ein Teil dieser Ergebnisklarheit. Das zweite Thema ist nicht zuwarten. Mhm. Das ist wie in der Beziehung zu Hause. Wenn es ein Thema gibt, ansprechen, sobald es aufgetreten ist. Sonst kriegst du im schlimmsten Fall, früher sagte man immer Magengeschwüre, heute sagt man Burnout, aber das gleiche Problem. Lass die Dinge nicht sich aufstauen, weil das macht dich nur unglücklich und es verhindert auch das Lösen. Also sofort ansprechen. Und ich würde sagen, diese Ergebnisklarheit, wirklich schonungslos jeden Tag, im Top-Management vielleicht nicht jeden Tag, aber mindestens jede Woche, sicher jeden Monat, über die Ergebnisse sprechen, ist überlebenswichtig.
Ja.
Wenn man das nicht tut, dann geht das Unternehmen weg. Entweder übernimmt es einer oder es geht pleite.
Ja, und der Weg dahin ist Feedback und klar ansprechen.
Ja. Und schnell ansprechen, sofort ansprechen. Nicht aufstauen lassen.
Ja, somit sind Quartalsmeeting hinfällig, weil man früher sagen muss, wenn Notwendigkeit ist.
Ehrlich gesagt, das, was wir als Oldies in der Betriebswirtschaftslehre gelernt haben, wir machen ein Budget und dann setzen wir Ziele und wir messen den Zielerhaltungsgrad an den Budgets, das ist völlig überholt. Wir müssen hinkommen zu rollierendem Denken. Erstens dürfen wir nicht in einem Zielkonstrukt denken, sondern in was kann alles passieren, in Szenarien. Wie ist die Bandbreite der verschiedenen Dinge durch das, was auf der Welt passieren kann, positiv und negativ. Und wir können nicht das festmachen an einem Ziel, das wir mal vor 12 Monaten gesetzt haben. Wenn wir alle der Meinung sind, die Welt verändert sich schnell, naja, dann verändern sich auch die Ziele schnell.
Ja.
Die konkreten KPIs, ja, die, an denen man die Ergebnisklarheit misst,
ja,
die verändern sich halt schnell. Ja. Also müssen wir mehr zu einer rollierenden Planung hingehen. Das ist eine irrsinnig schwierige Aufgabe, vor allen Dingen die eigene Finanzorganisation und dann den Board und den Aufsichtsrat oder den Verwaltungsrat, je nachdem, in welcher Jurisdiktion man ist, davon zu überzeugen, dass man weggeht von diesen Budgets. Ja, wir haben ein ganzes Governance-System, das ist auf jährlichen Boni-Zielen ausgerichtet. Ist völlig wahnsinnig eigentlich.
Ja.
Wie kriegt man das weg? Ich habe keine Lösung dafür. Wir haben es auch noch nicht geschafft. Aber im Management sind wir unterwegs zu einer rollierenden 12-Monats-Planung. Damit macht man eigentlich jeden Monat macht man Budget. Und jeden Monat verändert man die Ziele.
Ja.
Ja. Weil was wir heute für das erste Quartal 2027 sehen, ist viel konkreter natürlich, wie das, was wir im August gesehen haben. Mhm. Aber es ist viel weniger konkret, als das, was wir im Oktober diesen Jahres sehen werden, weil es natürlich viel näher dran ist. Dann haben wir schon die Aufträge zum großen Teil eingeholt.
Ja.
Aber genauso unkonkret ist das vierte Quartal 2026 gewesen, als wir 2025 im Oktober Budgets gemacht haben.
Ja.
Deswegen sind die Budgets immer falsch.
Ja.
Die werden immer falscher.
Ich finde es so schön, wenn das wer anspricht. Ich sehe es natürlich auch, ja, in unserer Beratung, dass dann Dinge aufpoppen, wo ich mir denke, Wahnsinn, wie könnt ihr noch 3-Jahres-Planung machen? Ihr wisst ja gar nicht, wie es in 3 Jahren ausschaut. Also in Corona haben viele Unternehmen einiges gelernt, ja, bezüglich Budgets und rollierend, aber es ist wieder abhanden gekommen nach Corona.
Ja, und ich glaube, diese strategische Planung, die langfristige Planung, die ist viel wichtiger geworden. Ja. Nicht in Bezug auf, wir haben dann 15% mehr Wachstum pro Jahr, oder so, das ist unvorhersehbar.
Ja.
Aber in Bezug auf die wirklich langfristige Struktur und Aufbau und das Geschäftsportfolio und das Kundenportfolio und das regionale Portfolio und das Technologieportfolio, das wir haben wollen in 5 Jahren, vielleicht sogar in 10 Jahren, diese Entscheidungen, diese echten strategischen Entscheidungen, die sind so wichtig und es gibt so viele Unternehmen, die sich davor scheuen, weil die sich vor Wonne in der Budgetierung und in der mittelfristigen Finanzplanung auslassen und sich dann überlegen, ja, vielleicht haben wir im dritten Jahr 3% zu viel CapEx. So völlig irrelevant ist diese Diskussion und man läuft weg vor den echten Fragen. Ja, wollen wir jetzt dieses Geschäft abstoßen oder nicht?
Genau.
Oder wollen wir nach Indien gehen oder nicht? Was ist das Risiko, wenn wir in China bleiben oder wenn wir in China nicht sind? Können wir schon nach Afrika oder ist es zu korrupt? Das sind eigentlich die wirklichen Fragen. Und ob man das dann in 2 Jahren schafft oder in 4 Jahren schafft, ist nicht mehr so wichtig für das langfristige Unternehmenswohl.
Ja.
Das ist jetzt wirklich eine Industrieperspektive. Ich glaube, im Servicegeschäft ist es wahrscheinlich etwas anders, weil die Strukturen flexibler sind. Aber im Industriegeschäft sind die Strukturen nicht so flexibel. Ja, wenn wir eine Fabrik bauen, dann steht die da 30 Jahre.
Also ich kann sagen, dass es viele Unternehmen gibt, die haben strategische Papers, aber keine wirklichen strategischen Stoßrichtungen in der Industrie, in der Dienstleistung quer durch. Ja. Und das ist eben, was du sagst, ansprichst, das Mindset, das Verständnis, okay, ich mache meine KPIs jährlich, ja, das ist Umsatz, ja,
ja.
Aber so was sind die strategischen Stoßrichtungen, welches Portfolio? Lässt du, welches lässt du weg? Ja, wo baust du ab Kunden auch, wo baust du Kunden auf? Weil du brauchst ja eine gewisse Zeit auch, dass du diesen Kundenstock, den du abbaust, auch wieder aufbaust. Und darüber machen sich wenige Gedanken. Ich habe gestern erst ein Gespräch gehabt, faszinierend in der Industrie. Die Eigentümer verlangen keine Strategie, keine detaillierte Strategie. Und ich denke mir, wow, wie geht das noch? Ja. Ja? Und es ist nicht das erste Mal, dass ich ein Unternehmen höre. Ja. Und wir arbeiten ja auch mit Unternehmen zusammen, wo wir strategische Ausrichtungen analysieren und merken, wie wenig Know-how auch da ist, sich darauf einzulassen, nicht nur auf das eigene Unternehmen, sondern auch, was gibt es für Möglichkeiten am Markt. Ja? Und das bedarf ja Offenheit, Klarheit und Zeit, wahnsinnig viel Zeit.
Und Lernen. Ja,
ja, genau.
Wie bei der Erhebung Sita sind wir wirklich durch diesen Wandel gegangen. Mhm. Vor 7, 8, 9 Jahren bestand die Strategiesitzung des Boards aus einer vierstündigen Diskussion der langfristigen Finanzplanung. Mhm. Vorausgegangen von einer dreiviertelstündigen Update der Marktprognose. Das war die Strategiesitzung. So. Heute ist die Sitzung doppelt so lang. Mhm. Die Finanzdiskussion passiert ganz am Ende und dauert 20 Minuten. Mhm. Und es ist eigentlich nur ein Update des 10-Jahres-Businessplans, von dem alle wissen, der ist sowieso falsch. Das Einzige, was wir wissen, ist, der ist falsch. Wie falsch und in welche Richtung falsch, weiß man immer nicht. Aber meistens ist er zu optimistisch. Dieser Strategietag besteht aus 3 oder 4 Blöcken, 1,5 bis 2,5 Stunden, bei denen wir uns tief mit dem gesamten Board, Aufsichtsrat, beschäftigen mit echten strategischen Themen. Mhm. Rohstoffversorgung, regionaler Footprint, mhm. Marktportfolio, Forschung einstellen oder nicht. Und natürlich im Management geht da ein 6- bis 8-monatiger Prozess voraus, bei dem man tief sich damit beschäftigt, Fakten sammelt, Daten sammelt, analysiert, Szenarien anschaut und dann machen wir mindestens 2 von diesen 4 Sessions als Workshop, wo wir dann aufstehen und uns vor diese Analyse stellen und sagen, das ist da rausgekommen und so sehen wir das als Management und dann kommen die Boardmember und sagen, aber ihr denkt zu kurz oder ihr denkt nicht weit genug oder ihr seid zu oberflächlich oder ihr seid zu detailliert und dann entsteht Wert daraus und die Hälfte von diesen Diskussionen enden nicht in irgendeinem Plan, der dann umgesetzt wird, sondern in zusätzlichen Action-Items. Okay, wir probieren jetzt mal das und wir probieren mal das, wir machen einen Pilot und nächstes Jahr gucken wir, hat das funktioniert oder nicht. Und das bringt diese strategische Stoßrichtung, in die die Firma dann geht. Und wenn diese Diskussion fertig ist, nehmen wir das Papier oder die Papiere, die da rausgekommen sind, fassen das zusammen und machen eine Kommunikationswelle durch die ganze Firma, durch alle Regionen, durch alle Management-Ebenen. Es dauert 2 Monate, weil wir überall diese Ergebnisse präsentieren und sagen, das ist der Diskussionsstand dazu, damit die Leute wissen, in welche Richtung das geht.
Ja.
Ich glaube, durch Geheimniskrämerei wird viel mehr Wert zerstört als durch Data Leaks. Strategie, die muss man verteilen, die muss man allen Leuten erklären, damit die einen Sinn hat. Wenn du dieses Papier in den Safe legst, ja, dann weiß keiner, was die Strategie ist und da passiert nichts. Und da muss man sich nicht wundern, dass ein Jahr später nichts passiert ist. Du hast ja keinem Bescheid gesagt.
Ja.
Wie soll irgendwas passieren? Und wenn mein Wettbewerber meine Strategie in die Hände bekommt, die gerade gemacht ist, was macht er damit? Dann weiß er das, fein, aber wenn ich das umsetze und am Markt mache, weiß er das auch. Insofern ist das nicht schlimm. Aber wenn ich meinen Mitarbeitenden und meinen Kunden nicht sage, wo ich hin will, dann zerstöre ich viel mehr Wert.
Ja. Ja, und die Motivation mitzugestalten und Spaß zu haben an der Sache.
Ja, ja, genau.
Also wir hören dann immer wieder, na, das bleibt jetzt in einem kleinen Kreis, dass wir ja keine Angst machen. Sage ich, nein, ihr müsst sofort anfangen zu kommunizieren, weil. Und die Frage ist immer, was kommunizierst du? Kommunizierst du alles? Kommunizierst du punktuell, was wichtig ist? Ja, das ist dann immer die Überlegung. Ja. Aber es kommt ja eh irgendwo raus. Es gibt ja genug Gerüchte in so einem großen Unternehmen, plaudert immer irgendwer. Ja. Wir Menschen sind halt Menschen und soziale Wesen. Ja. Und irgendwie kommt sowieso immer irgendwas raus.
Klar, und lass uns doch auch ehrlich sein. Wenn ein Unternehmen irgendwo ein Problem hat, die Leute, die das als erstes erkennen, sind die Leute, die direkt betroffen sind.
Ja.
Und nicht das Top-Management.
Nein.
Das Top-Management kommt dann irgendwann auch drauf. Und wenn man dann eine Problemlösung hat, dann wollen die Leute doch wissen oder mitdiskutieren, wie lösen wir das.
Genau.
Und wenn es eine Werksschließung ist, ja, das ist nicht lustig, das will auch keiner, aber wenn das eine sinnvolle Werksschließung ist, dann machen das alle Leute mit, auch die direkt Betroffenen. Und besser, man redet früher drüber, weil dann kann sich jeder besser darauf einstellen, Keiner verschwindet, keiner verlässt das sinkende Boot. Das passiert nicht. Die Menschen sind viel treuer, als man sich das immer so im Headquarter auszeichnet.
Wenn man offen und ehrlich ist.
Ja, ja.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir machen so Transformationen, wo wir Leute auch abbauen müssen. Ja. Mhm. Wenn klar ist, warum etwas passiert, was der Mehrwert für die Organisation ist und wie vorgegangen wird, haben wir noch nie jemanden verloren. Ja. Ja. Weil die Menschen wollen einfach nur wissen, wohin die Reise geht. Das ist ungefähr so, sage ich immer zu Bordmitgliedern, wenn sie nichts sagt, dann setzt sie die Leute in ein Flugzeug und die wissen nicht, wo die Reise hingeht. Das mag keiner gern.
Und
keiner
das kreiert Unsicherheit und genau. Unsicherheit
und Ängste.
Kreiert Flucht. Genau. Dann gehen die Leute weg.
Genau. Genau.
Weil das, was die menschliche Seele am wenigsten aushalten kann, ist Unsicherheit.
Ich habe ja in Bregenz erzählt, da habe ich mich ja zu Wort gemeldet und da habe ich gesagt, eine der wichtigsten Lektüren, finde ich, sind in dieser schnellen Veränderung, weil Veränderung immer Angst macht, ist die Grundformen der Angst von Riemann. Ja, das ist etwas, was jeder Manager lesen sollte, weil wir haben es nur mit Angst zu tun in Organisationen. Ja, und wenn wir nicht kommunizieren, schüren wir Angst. Wenn wir nicht Klarheit schaffen, schüren wir Angst. Ja, und das ist ein wichtiger Aspekt. Und umso unsicherer die Umgebung ist, umso mehr Angst gibt es in der Organisation. Ja,
ja, stimme ich dir zu. Und die Angst ist nicht konstruktiv, weil sie halt nicht mehr logische Reaktionen ermöglicht.
Ja. Das ist eine Urform und die löst aus, dass man eng wird.
Und selbst wenn man die Angst anspricht, ist es schon besser, als selbst wenn man noch keine Lösung hat. Muss man sagen, ja, wir haben Bedenken hier, wir haben noch keine Lösung, das ist ein Problem, wir wissen noch nicht, wie wir es lösen. Ich weiß, das erzeugt jetzt Unsicherheit. Wir müssen jetzt mit dieser Unsicherheit leben. Ihr, die betroffen sind und wir, die das entscheiden müssen, was wir tun. Besser man spricht es an, als man läuft weg.
Sehe ich genauso.
Das ist wie zu Hause.
Es ist ziemlich ein Vergleich. Ja. Jede Beziehung läuft wunderbar. Es sind immer Menschen betroffen, ja, wenn man klar ist. Jedes Kind versteht Situationen, jeder Mensch versteht Situationen, wenn man es ihm erklärt. Entwicklungsfähigkeit, auf das möchte ich eingehen, weil du auch über Fitness gesprochen hast. Was bedeutet für dich ein wachstumsorientiertes Mindset und wie lebst du das und welche Rolle spielt Lernen, aber auch das Thema Fitness? Warum ist das wichtig aus deiner Sicht?
Darf ich das vielleicht ein bisschen persönlicher
beantworten
als Senior Executive?
Der Business Snack. Was ist zu tun?
Wachstumsorientierter Mindset. Jeden Tag lernen. Und es hilft, wenn man abends kurz vorm ins Bett gehen sagt, was habe ich eigentlich heute gelernt? Was war eigentlich heute neu? Weil das bringt diesen Aha-Effekt. Also jeden Tag lernen. Jeden Tag irgendwas besser machen. Und selbst wenn es ein kleines Verhalten ist. Oder an der Schokolade vorbeigehen und nicht noch ein Stück essen. Irgendwie mit Kleinigkeit jeden Tag besser machen. Gehört zu diesem Mindset. Fragen stellen, aber Fragen so stellen, dass man die Antworten versteht. Hm. Active Listening kann man auch sagen auf Neudeutsch. Aber Fragen stellen und verstehen wollen. Weil das bringt natürlich diesen Lerneffekt hinaus. Viel lesen, trotz Podcasts.
Das sage ich auch immer. Ich habe gerade letztes Mal mit meiner Tochter gesprochen, die hat schon 64 Bücher in diesem Jahr gelesen. Gell?
Super.
Und finde ich genauso.
Auch Backgrounds lesen. Mhm. Und Background ist nicht immer nur eine Background-Studie zu einem konkreten Thema, sondern allgemeiner Background. Beschäftigt euch mit der Geschichte der Menschheit. Mhm. Es gibt so viele historische Ereignisse, aus denen man lernen kann. Also viel lesen, auch Backgrounds. Wir haben zwei Ohren und einen Mund. Deswegen sollte man doppelt so viel zuhören, wie man spricht. Mhm. Also mehr zuhören als sprechen. Auch das hilft beim Lernen. Freude an der Neugier gehört, glaube ich, unbedingt zu einem wachstumsorientierten Mindset. Freu dich, dass du irgendwas nicht weißt und kümmere dich drum und versuch's rauszufinden. Und dann anderen diese Neugier beizubringen. Mhm. Wenn du ein kleines bisschen selber begeistert bist, zeig das und sag den anderen und zeig ihnen auf, was sie alles erfahren können, wenn sie sich mit irgendwas beschäftigen und was könnte drin sein. Red nicht immer nur über das, was schief gehen kann, sondern wecke die Freude an der Neugier. Das wären so meine so persönlichen Dinge. Und damit man das machen kann, muss man eben fit sein. Man muss einfach körperlich in Form sein, damit man nicht um viermal am Tag müde ist. Zur Fitness gehört auch die innere Balance und die innere Ruhe, so dass, wenn man, wie ich das in meinem Job mache, weltweit unterwegs bin, viele Zeitzonenwechsel hat, damit man damit gut umgehen kann, damit man schläft, wenn man halt einen Slot hat und nicht schläft, wenn man denkt, jetzt ist Zeit. Dafür muss man aber fit sein und dann muss man, wenn man gerade eine Stunde Zeit hat, ein bisschen Gymnastik machen oder ins Gym gehen oder einmal in einer neuen Stadt am Fluss entlang laufen und wieder zurück. Auch das weckt die Neugier, aber das hält einen wach und neugierig. Und deswegen ist diese Fitness, glaube ich, heute wichtiger, als sie früher war, als sich die Zeit nicht so schnell veränderte, wo man das besser einplanen konnte. Oft kriegt man so Tipps, plan doch einfach die Fitness in deinen Kalender ein. Ja, gut, aber wenn sich dein Kalender dauernd ändert, dann geht das nicht. Du musst halt da auch da flexibel sein.
Ja, ich habe ein Leben ähnlich wie du, viel unterwegs und gehe trotzdem regelmäßig laufen, weil ich es als wichtig für mich empfinde und alle fragen immer, wie geht das? Sag ich, du musst es halt überall machen, es gibt keinen Plan, ich kann nicht nach Uhrzeit Sport machen, weil das nicht möglich ist, weil jeder Tag anders ist. Und wenn man es dann macht, wenn es notwendig ist, ist also wenn es geht, ja, dann ist es ausreichend aus meiner Sicht.
Und mein Personal Trainer, der hat mir irgendwann vor Jahren, als ich den kennenlernte, gesagt, okay, warum machen wir nicht jeden Dienstag um 7:30 eine Stunde? Sag ich, weil ich 9 von 10 Dienstagen um 7:30 nicht kann. Und dann muss man es halt Mittwoch machen oder Donnerstag um 7 oder sonntags abends mal. Und ich brauche einen Personal Trainer, der so flexibel ist, dass er das kann. Dann arbeiten wir gut zusammen und seitdem arbeiten wir gut zusammen.
Ich habe noch einen Zusatz zu Fitness, weil ich seit letztem Jahr, und ich bin bekennende Weinliebhaberin, seit 20. August keinen Alkohol mehr trinke und seit Jänner auch keinen Zucker mehr. Und es ist unglaublich, wie sich das Mindset verändert und wie sich die körperliche Situation verändert. Ja. Es war wirklich, hat als Experiment gestartet. Ich habe schon vor 3 Jahren vorgehabt, habe es nicht geschafft. Also einerseits ist es quasi so eine Mindset-Arbeit, was Neues zu schaffen und zu machen. Das Zweite ist aber wirklich, und jetzt rede ich nur von dem Positiven, weil es ist wirklich 90% positiv, was du dafür bekommst, dass du eine Kleinigkeit, nämlich wirklich eine Kleinigkeit, weglässt. In meiner Wahrnehmung. Ja. Was du nämlich an 90% bekommst, an Mehrwert, ist unbeschreiblich. Kann man aber erst wissen, wenn man es tut.
Ja, großartig, wie du das beschreibst. Und das kommt völlig authentisch aus dir raus. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich mache das auch so wie du, aber nur als Blockkur. Ich nehme immer Blocks, einen Monat oder manchmal 6 Wochen, an denen ich kein Zucker esse und kein Alkohol, meistens zusammen. Und der Körper cleant sich so.
Ja.
Übrigens auch, wenn man so mal so eine Keto-Diät macht, 2 oder 3 Wochen nur 500 oder 600 Kalorien. Ich habe genug zuzusetzen, als dass ich mir das leisten kann. Auch das gibt so eine innere Reinheit, so ein inneres Aufgeräumtheit. Mir ist allerdings der Gesamtverzicht als Lebenskonzept zu groß.
Ja.
Weil die Gratifikation des Weintrinkens und der unglaubliche Schub von einem qualitativ guten Zucker in Form von Schokolade oder sonst was, der ist mir so hoch, dass ich auf den nicht verzichten will. Deswegen bin ich eher auf der Kurseite.
Ja, war ich auch immer. Und das war das Experiment. Und der Mehrwert, ich kann nur sagen, also weil jeder bei mir immer nur, was du verzichtest, das sehe ich gar nicht. Ja, weil du ja sagst immer, es ist unglaublich, was es an Mehrwert bringt. Ja.
Ich finde auch den sozialen Aspekt des gemeinsamen Weintrinkens zu groß, als dass ich auf den verzichten will.
Ja, war für mich auch alles.
Und alle trinken Wein und ich trinke dann irgendwie antialkoholisches Teegetränk oder so.
Na, gibt es Alternativen. Ja. Ich habe Weinbau betrieben, daher hat es ja jeden gewundert. Wir haben auch 500 Flaschen im Keller unten, aber die stehen jetzt.
Ja.
Faktisch ist es wirklich ein Mindset-Thema. Ja, und es gibt wahnsinnig gute alkoholfreie Weine mittlerweile.
Klar.
Also gibt es Alternativen. Du hast schon auf die Säule strategisches Denken schon Antworten gegeben, wie ihr da vorgeht und so. Kommunikation auch schon. Aber gibt es irgendwas an Kommunikationsritualen, wo du sagst, das ist etwas, was du selber gelernt hast in den letzten Jahren, es anders zu machen? Also du hast eh schon gesagt, ihr kommuniziert offen in die Organisation, ihr sprecht die Dinge an, die Fakt sind. Aber gibt es irgendwelche Rituale, die du sagst, die haben dir auch einen Change gemacht, so Quartalsmeeting versus... Gibt es andere Rituale, die du machst oder mit der Organisation, die ihr in der Organisation macht, die anders sind?
Also ich glaube, das ist wie mit jeder Diät oder jedem Fitnessprogramm. Das Wichtigste ist Disziplin. Man muss es einfach machen und einfordern und immer wieder einfordern und immer wieder einfordern. Und einfordern kann man es nur dann, wenn man es selber macht.
Mhm.
Und ich glaube, es gibt eine Balance zwischen zu viel zu kommunizieren, dann wird es oberflächlich und nicht mehr glaubwürdig. Und zu wenig zu kommunizieren ist eigentlich noch schlimmer. So. Und wie geht man damit um? Ich glaube, erstmal muss man sagen, man muss immer wieder es versuchen und es immer wieder machen und sich auch zugestehen, ah, hier ist ein Thema gewesen, da habe ich es nicht gut gemacht. Ich habe es nicht geschafft. Ich war zu schnell oder ich war nicht klar genug oder ich war zu hart oder zu explizit und nicht balanciert genug und sich kritisch mit seiner eigenen Kommunikation anschauen. Ich glaube, man muss News-Junkie sein, damit man in der Kommunikation mehr bringt als nur das Skript, was da steht. Sondern die Leute müssen das Gefühl haben, der hat sich damit beschäftigt und der ist glaubwürdig. Mhm. Also dieses News-Junkie-Behavior, das ist, haben wir vorhin schon mal kurz angedeutet, das ist, glaube ich, irre wichtig, vor allen Dingen als Führungskraft. Man kann nur dann überzeugend kommunizieren, wenn man sich wirklich mit den gegensätzlichen Quellen auseinandersetzt. Man muss eben Fox News hören und World Today. Das ist der Podcast der Kommunistischen Partei Chinas. Großartiger Podcast, kann ich nur allen empfehlen. Man muss eben Al Jazeera lesen und die Neue Zürcher Zeitung. Man muss eben, um nach Österreich zu kommen, den Standard lesen und die Neue Freie Zeitung. Damit man die verschiedenen Perspektiven versteht und dann kommunizierst du auch glaubwürdig, weil du diesen Spannungsbogen hinbekommst. Ich glaube, bei der Kommunikation muss man auch bereit sein, seine Meinung zu ändern. Wir haben viel die Diskussion hier in der Firma bei Town Halls. Das ist ein großes Tool bei uns. Wir machen viele, viele, viele Town Halls. Mittlerweile auch mit vielen, vielen Fragen. Aber wir haben immer einen Fragenblock. Da geben die Leute nicht ihren Namen, sondern machen anonyme Fragen. Und fragen anonym. Und dann sagen wir immer, warum macht ihr das? Und dann ist immer die Antwort von den People and Culture Organisationen, ja, die Leute haben Angst und wollen nicht sich exponieren. Und dann ist natürlich die Frage, warum haben die Angst? Es muss auch keine Angst haben, wenn er eine Frage stellt, selbst wenn die unbequem ist. Wenn man dann aber diese anonymen Fragen liest, sind das oft so Nörgeleien. Auf sehr hoher Abstraktionsebene. Die Einführung von dem neuen SAP klappt ja sowieso nicht. Warum machen wir das? Das ist destruktiv. Und wie geht man mit so einer destruktiven Kommentar um? Du kannst ignorieren. Eine Weile haben wir gesagt, diese anonymen Fragen beantworten wir nicht. Oder wir beantworten sie nur, wenn noch Zeit ist am Schluss, aber nicht in Priorität. So machen wir es tendenziell immer noch. Aber trotzdem, auch auf diese Dinge muss man eingehen, weil wenn man nicht drauf eingeht, entstehen daraus Gerüchte. Der hat das geschrieben, der Borges hat nichts gesagt dazu, also ist da was dran. So, also muss man sagen, wisst ihr was? Aus dieser Frage kommt heraus, die ist so high level, der Fragesteller hat sich mit dem Thema nicht beschäftigt. Es kommt sehr wohl aus diesem SAP-Projekt was raus. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es funktioniert auch nicht alles, was wir wollten. Und wir sind noch nicht überall da, aber es ist auch schon richtig viel Gutes umgesetzt worden. Weil du hast ein Projektteam, das das auch macht. Die wollen auch bestätigt werden. Ne? Kommunikation hat ja viele Empfänger. Also diese Offenheit und dann diese Bereitschaft, die Meinung zu ändern und um bei diesem Beispiel jetzt zu bleiben, zu sagen, aber wir schauen das mal an, wenn sich der, der die Frage geschrieben hat, vielleicht nochmal separat meldet und sagt, auf welcher Basis, auf welcher Beobachtung das passiert, vielleicht können wir uns das anschauen und vielleicht haben wir tatsächlich irgendwas nicht gesehen und wir ändern unseren Approach, ist nicht alles toll, das Projekt ist nicht so, wie die KPIs das sagen, sondern die sind hingemogelt. Dann wird man glaubwürdig und das ist, glaube ich, ein großer Teil dieses Kommunikationsrituals. Ja. Also offen und wirklich so umzugehen, wie man selber spürt, auch wie man selber fühlt. Eine Frage kann man ja beantworten aufgrund der Worte, die da stehen oder aufgrund dessen, was gemeint sein könnte. Ja, und ich glaube, das ist so der Weg. Und das Letzte vielleicht als Ritual ist, immer sicherstellen oder versuchen zu sicherzustellen, im Kopf zu haben, dass man eigentlich keinen Menschen, keine Person absichtlich verletzen will. Weil wenn jemand eine Frage stellt und man sagt, nee, das sehe ich anders und ich bin der CEO und die Frage hat jemand anders gestellt, dann will ich den nicht verletzen. Ich muss ihm trotzdem sagen, das Thema ist anders und die Fakten sind nicht so, wie du sie dargestellt hast, sondern so. Und ich glaube, das muss man so ausdrücken, dass es nicht die Person verletzt, sondern sich am Thema orientiert. Und wenn man sich nicht sicher ist, wenn man die Frage beantwortet hat, weil man vielleicht passionate ist mit dem Thema und warum kritisiert er jetzt mit seiner Frage das, dieses Projekt und das ist doch, ich habe das doch initiiert und ich will das doch, kann man am Ende sagen, Weißt du was, ich wollte dir hier nicht zu nahe treten, aber ich bin hier so begeistert von, deswegen wollte ich das sicherstellen, damit diese persönliche Verletzung nicht hineinkommt in die Kommunikation.
Dass man auf der Sachebene bleibt auch ja. Ein Stück. Ja,
ja nee, nicht, nee, das glaube ich nicht so, sondern man muss eben auf die persönliche Ebene gehen. Mhm. Aber auf der persönlichen Ebene muss man den Respekt vor der Person mitteilen und kommunizieren und klar machen und nicht die Kritik an der Sache mit der Kritik einer Person vereinigen. Und deswegen muss man persönlich werden und nicht sachlich bleiben.
Okay. Zwei Themen fasse ich zusammen. Was mich so begeistert hat bei Bregenz war, und das geht um die Umsetzungskraft und Innovation und Fehlerkultur. Das vereint drei Säulen oder zwei Säulen, ja. Du hast auf der Bühne gesagt, KI muss man sich davor fürchten oder nicht. Und du hast gesagt, einfach loslegen und tun, bevor man lange nachdenkt und man wird überholt. Ja, und da passieren Fehler und da waren ein paar sehr, sehr weise Worte dabei, finde ich, im Sinne von, man verliert die Geschwindigkeit. Wie lebt ihr das? Also gerade vielleicht auch an dem Beispiel KI möglicherweise, aber so Umsetzungskraft, wie merkst du das? Du hast zuerst schon gesagt, ihr macht einen strategischen Workshop, dann findet ihr dort Themen und testet die auch und Try and Error, ja, so. Wie schaut das im Alltag aus? Also kann man es an einem Beispiel festlegen und wie lebt ihr da die Innovation und auch Fehlerkultur möglicherweise?
Gut, also ich glaube, das sind jetzt drei oder vier Fragen
ja,
in einem Thema. Auf der einen Seite muss man versuchen, glaube ich, als Führungsteam so einen Rahmen zu schaffen, in dem dieses Ausprobieren und Scheitern und wieder neu machen möglich ist. Mhm. Was gehört dazu? Kultur. Culture eats strategy for breakfast. Mhm. Wenn die Kultur nicht stimmt, dann kannst du noch so eine tolle Performance haben und noch so eine tolle Strategie haben und noch so tolle operative Disziplin, dann wirst du immer nur second best bleiben. Dazu gehört der Respekt vor den Menschen, Selbstrespekt vor Menschen, die nicht so gut performen. Mhm. Und das bringt Fehlerkultur, weil jeder kann irgendwas probieren und wenn es nicht funktioniert, probiert man es halt nochmal. Wenn einer dauernd die gleichen Fehler macht und sich weigert, sich zu verändern, dann muss man irgendwann ein Performance Diskussionen führen und eventuell sich auch trennen. Fein, aber trotzdem hat man immer noch Respekt vor diesem Menschen. Bei uns challenge mich immer die Simone Oremovic, die bei uns People and Culture macht und die hat in unserem Führungsteam auch offiziell die Rolle, diesen Respekt einzufordern. Mhm. Und wie macht sie das? In unserem Vorstandsteam natürlich immer, indem sie mich angreift. Das auch so verabreden wir das auch. Mhm. Weil wenn sie sagt, Stefan, du warst jetzt zu frech hier bei dieser Präsentation und du hast dem nicht zugehört, du hast ihn fünfmal unterbrochen, das ist nicht respektvoll, mach das nicht, dann schickt das nicht nur dann gibt das nicht nur mir einen direkten Feedback, sondern es schickt auch ein Message an die anderen Kollegen, Geist, das ist wichtig. Mhm. Und ich habe dann die Möglichkeit, hinterher zu dem Präsentator zu gehen und sagen, sorry, ich habe dich zu oft unterbrochen und no hard feelings. Mhm. Das hilft. Also dieses Feedback. So, und wie machen wir das jetzt konkret? Also natürlich die klassischen Dinge. Messen. Messen ist aber nicht nur eine Maß, sondern es ist auch Tracken. Also die Geschwindigkeit der Umsetzung anschauen. Und nicht nur die Messergebnisse. Das sind zwei verschiedene Sachen. Deswegen ist Messen und Tracken zwei Dinge. Dann kommunizieren, damit man Feedback-Schlaufen hat und dann anpassen kann. Dann immer fragen, wie können wir es besser machen? Selbst wenn wir 10% über Budget sind, warum eigentlich nicht 15? Wie hätten wir es noch besser machen können? Diese ewige Lust am sich verbessern, auch für sich persönlich. Wenn einem was gut gelungen ist, ich schrieb in der Schule, unsere Noten in Deutschland, die waren zwischen 1 und 6. 1 war die beste Note und 6 war die schlechteste Note. Hatte ich eine Mathearbeit, hatte eine 1-, und tolle Note, super, kam stolz nach Hause und meine Mutter hat mich gelobt und alles. Und beim Mittagessen hat sie gesagt, wie hättest du die Minus verhindern können? Was war da los? Guck das dir nochmal an und so. Also dieses, ist gut gewesen, aber es kann eigentlich noch besser sein. Mhm. Und natürlich, wenn es nicht gut gelaufen ist, fragt man das eh. Aber dieses Fragen, wie geht's besser? Heute, jetzt, morgen, sofort immer auf das Verbessern schauen. Nicht, wie machen wir es nächstes Jahr, sondern jetzt. Ja? Und dann, ich glaube, das Thema priorisieren ist wahrscheinlich die am wenigsten beherrschte Managementkompetenz. Mhm. Und priorisieren heißt nicht so sehr aufschreiben, was machen wir alles, was sind unsere Prioritäten, sondern vor allen Dingen aufschreiben, was machen wir nicht. Und das ist so schwer, weil natürlich alles, was eigentlich auf der Platte ist,
wichtig,
einen Sinn hat. Und vieles davon ist auch wichtig, aber es ist nicht alles wichtig und eilig. Und wenn man sich dann entschlossen hat als Führungsteam, irgendwas nicht zu machen, wie kriegt man das in die Organisation hinein? Das kann man dann kommunizieren und publizieren und sagen, wir haben uns entschlossen, dieses Projekt stoppen jetzt. Und wir machen das erst in anderthalb Jahren wieder. Dann haben wir wieder Ressourcen und dann haben wir andere Sachen frei. Aber wie stellt man sicher, dass es tatsächlich gestoppt ist? Weil die Leute, die das Projekt gemacht haben, sind ja so begeistert davon, dass sie eigentlich sagen, ja, okay, wir stoppen das, ich kriege auch kein Geld mehr dafür, ich mach's aber nebenbei weiter. Weil da ist wirklich was dran. Und das ist echt schwer. Also dieses Priorisieren, ich glaube, das ist eines der am wenigsten geübtesten Management-Aufgaben. Und was dazu gehört, ist, dass man Teams auch ändert. Und zwar je nach Situation und je nach dem, was im Umfeld passiert ist und je nach Notwendigkeit und je nach Komposition auch. Oft kommt ein neues Teammitglied dazu und das führt dann dazu, dass man das Team von 7 Leuten relativ stark ändern muss. Und man muss man einfach tun, ohne dass man jemanden blamed oder ohne dass man da sagt, wir sind jetzt gescheitert, weil wir das Team ändern. Nein, wir ändern einfach das Team. Weil in der Analyse brauchst du eine gewisse Kompetenz und nach der Analyse brauchst du vielleicht 3 Leute nicht mehr. Dafür brauchst du Leute, die sind analytisch nicht so stark, das sind aber echte Macher. Und dann ändert man das Team, auch die Führung sich ändern. Und im Ernstfall auch sich mal trennen. Das ist nicht so schlimm. Wenn man respektvoll mit den Menschen umgeht, dann finden die einen anderen neuen Job, die reden sogar gut über einen und man hat sich trotzdem getrennt. Und wer weiß, nach 5 Jahren trifft man sich wieder und dann kommt die Leute zurück. Ist auch oft passiert schon bei uns. Also das ist so diese Umsetzungskraft, die man hinkriegt, indem man, aber ich glaube, das ist dieser inhärente im Herz, dieser Herzenswunsch, sich dauernd zu verbessern.
Ja. Du hast schon viele Dinge angesprochen von den 8 Säulen, die Innovation, die Ressourcen auch, das Thema Ballast, ja, abwerfen. Du hast es so, hängt ja mit der Priorisierung zusammen. Wir sind bei Balance und Ressourcen, ja. Auch wir erleben das, das muss ich ehrlich sagen, das Weglassen, ja, fällt den Menschen wirklich schwer.
Wirklich schwer.
Und das hat auch mit Ängsten wieder zu tun. Also das eine ist die Motivation, weil ich was gerne mache und jetzt kann ich es nicht mehr machen. Das ist die positive Seite. Aber wir haben zum Beispiel einen Bereich gehabt, einen Finanzbereich, da wurden 90 Berichte gemacht. Das ist einfach historisch gewachsen, ja, über 90. Die Finanzleiterin hat festgestellt, sie brauchen, jetzt teilt die fest, nur 6 davon, ja, weil sie es zusammenstampfen können und, genau. Und. Und das Schwierigste war nicht, die 6 zu filtern, sondern nur mehr die 6 zu machen, war das Schwierige, weil die Leute haben einfach und sie hat dann gesagt, wir gewinnen Zeit, ich kündige niemanden, ich will nur Zeit für neue Projekte gewinnen, darum stampfen wir diese 84 ein oder was, wie viel es auch waren. Und das Verständnis war nicht da und die Leute haben in der Schattenweise
das weitergemacht.
Ja, ja. Weil da die Aussage war, es könnte ja wer anrufen und diesen Report wollen und dann habe ich ihn nicht und dann bin ich nicht fähig, den Report zu liefern. Also auch als
ja, ja.
Verantwortungsbewusstsein. Ja? Und
das Thema Verlustangst spielt da, glaube ich, auch noch
voll rein, loslassen. Ja? Mhm. Und da, das war mehr Arbeit, als die Analyse zu filtern, wie viele Berichte man braucht, als das einzuführen. Also man muss sich bewusst machen, wenn man was weglässt, ob es jetzt coole Projekte sind oder wir haben vor 3 Wochen so eine Situation gehabt, wo meine Leute gesagt haben, wir schaffen es nicht mehr. Sag ich, was lassen wir weg? Dann haben wir was weglassen, was in 2 Jahren Auswirkung hat.
Ja.
Strategisch wichtig, aber trotzdem, ich habe gesagt, wir schaffen es nicht, die anderen Dinge haben Vorrang. Ja? Und haben wir alle gesagt, ehrlich jetzt? Und ich habe gesagt, das ist das Wichtigste überhaupt, weglassen. Wir müssen täglich überlegen, was wir nicht machen, ja, oder was wir jetzt gerade nicht machen. Und da muss man sich selber bei der Nase nehmen auch. Gell? Aber gibt es bei dir irgendeine Strategie auch, wo du täglich vielleicht fragst, was können wir weglassen, dein Team auch irgendwie dazu motivierst, wegzulassen? Wie schaffst du das?
Also ich glaube, täglich kann man diese Frage nicht stellen, sonst überdreht man und sonst macht man sich wahnsinnig. Ich glaube, diese Frage des Weglassens, die muss man ab und zu stellen, aber dann braucht es auch wieder Umsetzungsstabilität oder Lebensstabilität. Das Weglassen gibt es ja auch im persönlichen Bereich.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt so so ein paar Regeln oder so ein paar Kriterien oder so ein paar Fragen, die man sich stellen sollte, mit denen man, wenn man ein paar davon beantwortet, weiß man, das kann ich eigentlich weglassen. Wichtig ist, dass alles, was mir Spaß macht, ist wesentlich. Mir persönlich, den Leuten um mich herum und damit auch der Company. Mhm. Dieses Spaßfaktor ist, klingt etwas komisch, aber das macht Spaß, weil es führt zu was und deswegen hat es Impact und deswegen ist es wichtig. Fragen, was wirklich Impact hast. Und dann diese Frage, was ist eigentlich wichtig und was ist eilig und was ist eigentlich nur laut? Mhm. Wo schreit einer laut und selbst wenn es der CEO ist, ist vielleicht trotzdem nicht weder wichtig noch eilig. Mhm. Und da muss man dem CEO sagen, Stefan, weißt du, selbst wenn du es fragst, ist jetzt wirklich nicht, wir machen das jetzt einfach nicht.
Ja.
Bitte akzeptiere das. Dann die Disziplin, die Dinge zu machen und nicht mehr und nicht weniger, nur das, was man wirklich braucht. Andersrum gesagt, über den Tellerrand schauen, was machen eigentlich andere und machen wir eigentlich Dinge, die sonst keiner tut?
Mhm.
Und machen die anderen das, weil sie zu dumm sind, weil wir sind ja sowieso schlauer als die anderen? Oder machen sie es, weil sie es vielleicht besser durchdacht haben und wir machen es nur noch, weil wir es schon immer gemacht haben und wir könnten auch von anderen lernen mal? Und sich dann zu orientieren an dem Buch von Peter Senge, The Fifth Discipline, uraltes Managementbuch aus den 90er Jahren. Sometimes you have to slow down to be fast. Warte manchmal auch ab. Du musst nicht jedes E-Mail beantworten. Erstaunlicherweise, wenn du im Urlaub bist und zwei Wochen kein E-Mail anguckst, ist die unteren zwei Drittel von deinen E-Mails entweder irrelevant geworden oder schon beantwortet von jemand anderem.
Mhm.
Oder das hat sich erledigt. Eventuell findest du das ein oder andere da drin noch. Du kannst aber auch die unteren zwei Drittel einfach löschen, weil die ein oder zwei Themen, die wirklich wichtig sind, die kommt dann wieder, dann fragt jemand nach. Ja, wenn ich eine Rechnung nicht bezahlt habe zu Hause, weil ich es verpasst habe oder es im E-Mail so weit runtergerutscht, dann habe ich die Rechnung verpasst, da kommt halt eine Mahnung. Okay,
ja.
Dann zahle ich halt dann. Aber viele Dinge erledigen sich auch, ja. Persönlich, wie werde ich ballastlos und wie konzentriere ich mich drauf? Mittagsschlaf, großartig, vor allen Dingen, wenn ich reise.
Okay.
Man hat überraschend viel Slots dafür, mhm. wenn man sich traut, das zu machen. Abschalten, joggen, kochen, feiern, damit du mal das Thema wechselst. Und versuch dich mal hinzusetzen irgendwo und nichts zu denken.
Wir nennen das, meine Großmutter hat dazu gesagt, sinnieren.
Ja.
Ist das Schönste. Du sitzt einfach nur am Flughafen, so geht es mir manchmal, und ich schaue einfach nur ja. und denke nichts. Ja. Sinnieren.
Ja, ja. Abschalten. Mhm. Echt jetzt. Echt ja. abschalten.
Nichts denken.
Das ist echt schwer.
Ja. Na, gerade wenn der Kopf immer rattert und man ja, immer klar. präsent sein muss in Managementfunktionen. Ist eigentlich das Schwerste, ja, mhm. aber das Effizienteste, für mich das Effizienteste.
Ja.
Ich würde noch stundenlang plaudern, gell? Wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Wir haben ja geredet, wie lang dauert es, aber ihr könnt noch weiter quatschen. Gibt es irgendwas Wichtiges, was du noch sagen willst, was du noch nicht gesagt hast? Zum Zusammenarbeit, eine Säule haben wir noch, Zusammenarbeit und Erfolg.
Ich glaube, das Wichtigste bei der Zusammenarbeit, wir haben schon viel über Kultur geredet, aber es ist dieser fast fanatische Austreiben von politischen
Machtspielen.
Das zerstört menschliches Wohlbefinden und gute Performance und die offene Kommunikation und den offenen Austausch. Informationen, und das ist ja, sind ja Politik, entsteht ja oft dadurch, dass Informationen nicht weitergegeben wird. Information ist wie Liebe. Die nützt nur dann, wenn man sie teilt. Und je mehr man sie teilt, umso mehr wächst sie, weil die Liebe erwidert wird und die Information aufeinander aufbaut. Und deswegen ist diese keine Politik, wirklich keine Politik, offen, direkt, klar, pragmatisch. Das ist, glaube ich, der Kern unternehmerischer Zusammenarbeit, wahrscheinlich Zusammenarbeit in allen menschlichen Systemen. Das zweite, kontrollier nicht alles.
Mhm.
Lass die anderen leben. Die machen das schon. Die Chinesen machen viele Dinge anders, aber auch gut.
Mhm.
Vielleicht sogar besser. Let them. und setzt ein Ziel oder sogar nur eine Richtung und dann machen die Leute schon. Nicht so, wie du es machen würdest, aber auch gut. Ja. Und das Dritte ist vielleicht fördern und fordern. So die sehr altmodische Art der Erziehung und der Führung. Förder die Leute, bring ihnen was bei, lass sie machen. Befördere auch mal jemanden, der noch nicht 8 Jahre irgendwie einen Job gemacht hat. Setz mal jemanden mit 29 auf eine Abteilungsleiterposition. Man kann das ja immer wieder anpassen. Also fördern und fordern. Und dann sag aber auch, was du brauchst und was du willst und wo Leistung anfängt und wo sehr gute Leistung anfängt. Und dann Konsequenzen ziehen auf diesem Paket fördern und fordern. Ich glaube, das sind so die drei Dinge der Zusammenarbeit und auch nachher, also Zusammenarbeit, die auf Erfolg gerichtet ist. Mhm. Zusammenarbeit ist ja nicht nur Wohlfühlen, das ist vielleicht in der Familie so, aber im Unternehmerischen wollen wir ja ein Ergebnis erzielen und einen großen Profit machen am Ende. Also das, ich glaube, sind so die drei Dinge.
Zum Abschluss und zum Ausblick, wie siehst du High Performance in den nächsten Jahren?
Der Business Snack. To-dos.
More of the same. Und das Thema Geschwindigkeit wird immer wichtiger werden. Entscheidung unter Unsicherheit ist dafür notwendig, weil man keine Zeit mehr hat für Analyse. Auf der anderen Seite hat man auch die neuen Technologien, die eben die Analysezeit extrem komprimieren können. Mhm. Aufpassen über Halluzinationen von KI. Man muss immer noch selber denken. Viele Dinge, die man da rausbekommt, machen auf den zweiten Blick keinen Sinn mehr. Deswegen muss man auch immer noch schauen. Aber das Thema Speed ist, glaube ich, eines der ganz großen Herausforderungen und neuen Skills, die wir lernen müssen als Führungskräfte, um die Performance in den nächsten Jahren zu bekommen. Wir müssen uns einstellen auf eine Welt, die eher disruptiv ist, nicht mehr vorhersehbar. Deswegen müssen wir viel schneller adaptieren können. Eben wieder das Thema Geschwindigkeit, aber auch die Bereitschaft anzupassen. Und deswegen muss man breiter denken. Ich glaube, dieses altmodische Thema der Diversifizierung, das wir mal in den 1960er, 70er Jahren hatten, das wird wieder sinnvoll, weil es uns mehr Balance bringt, wenn man dann auf mehreren Standbeinen steht. Also dieser super scharfe Fokus auf nur noch ein Geschäftsfeld in einer Region mit einem Geschäftsmodell ist vielleicht etwas gefährlicher jetzt, als es mal noch vor 10 oder 20 Jahren war. Ich glaube, das sind so die Komponente, in die das geht mit High Performance.
Ja.
Und bleib ein Mensch.
Das ist das Wichtigste überhaupt in der Zukunft, oder? Der Fokus Mensch. Noch eine persönliche Frage. Was wäre dein Business-Snack für mehr High-Performance? Oder was ist dein Business-Snack? Du hast ja gesagt, du trinkst viel Tee. Gibt es irgendwas, was dein Business-Snack ist?
Breite Variabilität. Mhm. Bring it on. Neugier, neue Dinge lernen. Alles, was auf der Welt passiert, kann man irgendwie nutzen für High Performance, für irgendwas. 99% der Dinge auf der Welt weiß man nicht selber. Also wie großartig ist dieses Arsenal, was man eigentlich zur Verfügung hat. Man muss nur das richtige Ding finden, was einen dann weiterbringt.
Ja. Und da hat die KI schon einiges im Bett, wo man lernen kann, schauen kann und Sparring-Partner hat.
Wobei die KI ist natürlich ein super statistisches Tool, aber es ist keine Innovation.
Nein. Baut ja nur auf Wissen auf.
Genau, und sie bringt eben nichts Neues.
Ja, genau. Aber ich liebe es, weil es ein Sparring-Partner ist und weil man auch klug sein muss, wenn man mit KI arbeitet.
Ja, ja.
Das ist ein wichtiger Punkt. Das war meine Erkenntnis, wie ich angefangen habe vor einigen Jahren.
Ja.
Danke dir, Stefan, für das großartige Gespräch. Ich würde nur weiter plaudern, gell, muss ich ganz ehrlich sagen, war großartig.
Danke für die Einladung, Anke.
Ja, danke für die Einladung, ich bin hier. Super, danke dir. Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann hör auch gerne in die Podcast-Serien rein, in denen ich detailliert über die 8 Säulen spreche. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt, dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check direkt unter office@bqs.at an. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst dein Ergebnis bereits 1 Minute später per Mail. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch. Du möchtest uns Feedback geben? Gerne via LinkedIn oder per E-Mail an office@bqs.at. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.beekhuis.at.